ARD.
SWR Kultur. Forum.
Teurer Sozialstaat, wer zahlt die Zeche? Mein Name ist Klaus Heinrich. Krankenkasse, Pflege, Rente, alles wird teurer, aber nichts wird besser, so der Eindruck. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen aus unterschiedlichen Gründen, aber ein Kostenfaktor trifft alle Systeme, die alternde Gesellschaft. Wie stark belasten höhere Abgaben die ohnehin angespannte wirtschaftliche Situation in Deutschland? Wie können wir den Sozialstaat zukunftsfest und gleichzeitig generationengerecht gestalten? Reicht das Drehen an den berühmten Stellschrauben oder brauchen wir richtige Systemwechsel? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Heike Göbel. Sie ist die verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit Professor Dr. Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Koblenz, und Professor Dr. Jürgen Tremmel. Er lehrt an der Uni Tübingen und ist auch Mitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Herr Tremmel, haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Lohnnebenkosten wir im nächsten Jahr zahlen werden? Also welche Posten steigen werden?
Also ich habe natürlich auch keine Kristallkugel. Wir sind im Moment ja bei 18,6 bei der Rentenversicherung, 14,6 bei Kranken, ich glaube 3,6 bei Pflege und Arbeits- und 2,4 oder umgekehrt. Also wir sind bei rund 40% und das wird sicher steigen. Das ist ja ganz unabwendlich, wenn wir immer mehr Jahrgänge mit sehr starken Geburten haben, die jetzt eben sukzessive die Seiten wechseln. Das heißt, sie haben bisher als Einzahler fungiert und werden jetzt eben zu Empfangenden. Und das trifft ja direkt die Renten und auch die Pflegeversicherung.
Das belastet alle Versicherten, vor allen Dingen natürlich die Arbeitenden, aber eben auch die Arbeitgeber. Frau Göbel, haben Sie schon einen Blick in die Glaskugel geworfen? Wissen Sie mehr, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte?
Also der aktuelle Stand sind für einen Arbeitnehmer ohne Kinder unter 25 Jahren zusammen mit seinem Arbeitgeber zahlt der 41,5%, ist also schon deutlich über der 40%-Schwelle vom Bruttolohn, die man mal so als sozialverträglich und arbeitsmarktpolitisch verträglich bezeichnet hat. Und die Prognosen, seriöse Prognosen, laufen darauf hinaus, dass es in der nächsten Wahlperiode auf 44% steigen könnte. Und das ist dann schon eine ziemliche Ansage, denn das belastet die Arbeitskosten und damit die Beschäftigung und natürlich auch die Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
Nullwachstum haben wir in diesem Jahr, im kommenden rechnen die Weisen mit rund 1% Wachstum, auch nicht doll, vor allem im internationalen Bereich. Welche wirtschaftlichen Folgen, Herr Sell, hätte das denn angesichts der Rezession, die wir ja aktuell haben, wenn wir jetzt auch noch, wie Frau Göbel sagte, auf 42 und mehr Prozent Lohnnebenkosten kommen würden?
Ja, Sie sprechen natürlich den zentralen wunden Punkt und der Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme an. Es handelt sich ja hier in allen Systemen, ob Rentenversicherung, Kranken-, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, um beitragsfinanzierte Systeme, die aus lohnabhängigen Beiträgen bezahlt werden und dann auch noch begrenzt bis zu den Beitragsbemessungsgrenzen. Darüber hinaus werden die Verdienste dann nicht herangezogen. Und das führt jetzt zu einem doppelten Problem. Wenn in diesem System die Beiträge steigen, dann belasten sie generell den Faktor Arbeit und sie belasten überdurchschnittlich stark die unteren und mittleren Einkommen eben bis zu den Beitragsbemessungsgrenzen. Das verteuert den Faktor Arbeit. Das löst einen Rationalisierungsdruck aus in der Wirtschaft und also das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, dass man die Beitragsabhängigkeit vom Lohn, dass man die sich klar macht an dieser Stelle.
Das wollen wir alles diskutieren anhand der Pflege, Blick auf die Gesundheitspolitik, aber auch auf die Rentenpolitik. Aber jetzt kommt auch neuerdings in Betracht der schlappen Konjunktur die Frage, ob wir auch bei der Arbeitslosenversicherung, die ja nach den Hartz-Reformen praktisch halbiert wurde, auch weil es wenig Arbeitslose gab, in dieser Konjunkturdelle Frau Göbel möglicherweise auch wieder ins Spiel kommt. Also wenn zumindest konjunkturell in einer gewissen Phase die Zahl der Arbeitslosen zunimmt, geht es dann auch an die Arbeitslosenversicherung wieder ran?
Also die Reserven sind oder werden jetzt langsam aufgezehrt. Wir könnten im nächsten Jahr dann erstmals wieder auch in einigen Monaten vielleicht über 3 Millionen Arbeitslose haben. Es ist noch nicht so, dass da unmittelbar eine Beitragssatzerhöhung bevorsteht, wenn ich die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, richtig verstanden habe. Das heißt, im Moment ist da der steigende oder der Beitragsdruck noch nicht so hoch. Aber es ist natürlich etwas beunruhigend, wenn die Beschäftigung ohnehin jetzt etwas schwieriger wird und gerade Leute mit Vermittlungshemmnissen und bestimmte Gruppen, die Schwierigkeiten haben, Beschäftigung zu finden, die werden es nicht leichter haben, wenn dann noch die Lohnnebenkosten steigen. Mhm. Das heißt, es könnte auch die Arbeitslosigkeit stärker zunehmen, obwohl wir ja eigentlich einen großen Druck haben, die vielen Babyboomer, die in Rente gehen, zu ersetzen.
Darauf wollen wir natürlich noch zu sprechen kommen, wenn wir uns auf die eigenen einzelnen Sozialversicherungssysteme stürzen und gucken, wo sind da die Fehler, wo kann man etwas tun, damit der Beitragssatz nicht weiter steigt. Geht das in Leistungsminderung oder gibt es andere Beitragsarten? Aber eine Frage habe ich noch vorab, bevor wir uns diese drei Felder angucken wollen. Herr Dremmel, die SPD hat ja Steuersenkungen ins Gespräch gebracht. 95% der Arbeitnehmer sollen entlastet werden. Das ist ja genau die Gruppe eigentlich, die Herr Sell eben angesprochen hat. Also diejenigen, die von den Beitragszahlungen betroffen sind. Wäre das eine Möglichkeit, um die Beiträge für die Sozialversicherung sinnvoll auszugleichen? Also die möglichen Steigerungen bei den Sozialversicherungen, Entlastungen bei der Steuer.
Also volkswirtschaftlich nicht. Ich meine, wir müssen einfach sehen, dass wir die Babyboomer, die können wir jetzt nicht durch Steuersenkung irgendwie ausgleichen. Wir haben, wenn man jetzt mal einfach als Babyboomer diejenigen definiert, die im Moment mehr als 1 Million Menschen pro Jahrgang stellen, dann haben wir 18 Jahrgänge, die jüngsten sind 1972 geboren, die ältesten 1955. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass wir also einen viel größeren Anteil, wenn wir den Sozialstaat nicht abbauen wollen, für Sozialabgaben ausgeben müssen. Und wir müssen uns noch einen Punkt vor Augen halten, der ist selten gesagt worden. Wir sind demografisch gesehen eigentlich in der besten aller Welten. Im Moment sind diese Babyboomer nämlich noch voll in Lohn und Brot. Gerade der erste Jahrgang wechselt jetzt die Seiten, aber theoretisch zahlen die zum allergrößten Teil noch voll ein, Steuern und Sozialabgaben. Und insofern müssten wir eigentlich im Moment sehr niedrige Lohnnebenkosten haben, angesichts der demografischen Situation, jetzt mal von der Arbeitslosenversicherung abgesehen, aber es sind ja nur 2,6%. Insofern droht uns wirklich in der Zukunft eine dramatische Entwicklung und wir sind uns nicht bewusst, dass wir im Moment demografisch gesehen eigentlich noch in der besten aller Welten leben.
Das hat leider ja dazu geführt, dass man mit vollen Händen die mehr Leistungen versprochen hat, beziehungsweise gesetzlich festgelegt hat. Man hat in den letzten Jahren die Leistungen der Pflegeversicherung ausgeweitet, die der Rentenversicherung ausgeweitet. Insofern hat diese Phase auch in falscher Sicherheit uns gewogen und entsprechend steigen oder sind die Beitragssätze zuletzt schon gestiegen, obwohl sie eigentlich nicht hätten steigen müssen.
Schauen wir auf die einzelnen Sicherungssysteme. Fangen wir mit der Gesundheit an. Herr Sell, Minister Lauterbach hat das von Ihnen politisch zu verantwortende Gesundheitssystem als ineffizient und nicht mehr überall gut genannt. Klingt wie ein Naturgesetz, das man nicht verändern kann. Ist das System, das Gesundheitssystem, an dem ja schon viele Gesundheitsminister rumgedoktert haben, nicht reformierbar?
Ja, das ist das berühmte Haifischbecken der Gesundheitspolitik, was Norbert Blüm oder Seehofer war das sogar mal beschrieben hat. Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich will an dem aktuellen Beispiel der Gesundheitsreform der Großen, die derzeit auf dem Tisch liegt, nämlich die berühmte Krankenhausreform aus dem Haus Lauterbach, aufzeigen, dass ein nicht geringer Teil der Beitragssatzprobleme in den Sozialversicherungssystemen, hier der gesetzlichen Krankenversicherung, hausgemacht sind. Sie sind eine Folge von dem, was wir in der Sozialpolitik seit vielen Jahrzehnten als klassische Verschiebebahnhöfe zur Entlastung des Bundeshaushalts auf Kosten der Beitragszahler bezeichnen. Es ist ja vorgesehen bei der Krankenhausreform, mit der dann eine Effizienzsteigerung und eine Qualitätssteigerung erreicht werden soll, da soll über 10 Jahre dieser Umbau der Krankenhauslandschaft finanziert werden aus einem Fonds. Und dieser Fonds ist insgesamt 50 Milliarden Euro schwer. 25 Milliarden, die Hälfte sollen die Bundesländer aufbringen. Und 25 Milliarden für diesen Umbau, die müssten eigentlich aus Bundesmitteln finanziert werden. Und da macht sich der Minister einen schlanken Fuß und sagt, nö, diese 25 Milliarden, die muss die gesetzliche Krankenversicherung, also der Beitragszahler, bezahlen. Das heißt, damit entlastet er natürlich seinen Bundeshaushalt, aber der Beitragszahler, und zwar nur der Beitragszahler, muss dann die Zeche zahlen. Das ist ein Geschäft zu Lasten Dritter und trägt natürlich neben den anderen Kostentreiber, die wir im Gesundheitssystem haben, denken Sie an Arzneimittelversorgung, die ambulante Versorgung, das trägt mit zu diesen Steigerungen, die wir schon am 1. Januar des kommenden Jahres in der gesetzlichen Krankenkasse haben werden, bei.
Ist die Krankenhausreform, Frau Göbel, ein gutes Beispiel für eine schlechte Reform?
Das ist, glaube ich, noch nicht ganz entschieden, denn die Reform ist ja noch nicht im Gesetzblatt, sondern landet jetzt noch im Vermittlungsausschuss. Ich glaube, da sind gute Ansätze drin. Die Idee, dass man Kliniken spezialisiert, dass es nicht mehr ganz so viele Kliniken gibt. Wir haben zu viele Kliniken, wir haben zu viele Betten, ist richtig. Allerdings ist wie bei diversen Gesundheitsreformen das Ergebnis am Ende unter Umständen mit vielen Ausnahmen dann so, dass es dann doch keine gute Reform ist. Insofern darf man gespannt sein, was der Vermittlungsausschuss da noch draus macht.
Die Beiträge bei den gesetzlichen, auch bei den privaten Krankenkassen, sollen steigen, sagen jedenfalls die Krankenkassenbetreiber. Warum eigentlich? Wo ist der Kastendruck auf einmal da? Die war ja so stabil, der Krankenhausbeitrag in den letzten Jahren bei der gesetzlichen Rente. Warum auf einmal, Herr Tremmel, woher kommt auf einmal der Kostendruck, dass man ausgerechnet jetzt, wo man ja, wie Sie ja selber gesagt haben, eigentlich günstige Voraussetzungen hat an Beitragszahlern demografisch, warum sollen ausgerechnet jetzt die Kosten wieder steigen und damit auch die Beiträge?
Also mein Schwerpunkt ist ja eigentlich die Rentenpolitik und insofern würde ich da lieber bei meinen Leisten bleiben, okay, wie man es in der Wissenschaft
könnte
so macht.
Könnte zur Gesundheit dann kurz
Frau
etwas
Göbel,
sagen.
Ja, bitte. Ja, okay,
ja, zum einen haben wir natürlich eine Reform auch eine ganze Zeit lang vermieden. Der Zusatzbeitrag, es gibt ja einen eigentlichen Beitrag und es gibt einen Zusatzbeitrag und der ist schon ein bisschen gestiegen in den letzten Jahren. Und in der Gesundheitsversicherung kommt natürlich auch der medizinische Fortschritt dazu, der teuer ist. Dann sind die Löhne auch sehr teuer, ist wie in der Pflege, die sind auch stärker gestiegen, also die Pflegelöhne. Und insofern kommt von der Seite auch ein enormer Kostendruck. Und dann haben wir eben eine Krankenhauslandschaft mit zu vielen Betten und Ineffizienzen, die ja auch der Minister und nicht erst Lauterbach, sondern auch seine Vorgänger schon angeprangert haben. Insofern ist es sozusagen da in erster Linie die Ineffizienz, zu viele Betten und die Preissteigerung für Medikamente, für Pflegelöhne und für den medizinischen Fortschritt.
Da kann man nichts machen, Herr Sell, bei diesen drei Punkten.
Natürlich könnten Sie im Detail, und das wird ja auch immer wieder versucht mit diesen punktuellen Eingriffen des Gesetzgebers, können Sie bestimmte Dynamiken abschwächen. Aber da beißt ja die Maus keinen Faden ab, wenn wir daran denken, dass die, und jetzt mit Blick auf die Zukunft, was ja auch hier im Mittelpunkt der Sendung stehen soll, dass die Altersstruktur der Bevölkerung sich verändert und dass nun mal eben zahlreiche Erkrankungen bis hin dann am Ende auch zur Pflegebedürftigkeit sehr stark alterskorreliert sind. Also wenn Sie sehr viele ältere und dann auch noch hochaltrige Menschen haben, dann müssen zwangsläufig die Ausgaben steigen. Da können Sie noch so viel Wirtschaftlichkeitsklimmzüge machen. Sie können die Dynamik abbremsen, aber man muss den Leuten, und das ist ja auch interessant, das sagen ja auch die Menschen, wenn sie befragt werden, in der Krankenversicherung sind die Befragten eher bereit, höhere Beiträge zu zahlen, wenn sie dafür eine aus ihrer Sicht angemessene Versorgung bekommen. Das handelt sich ja um existenzielles Gut. Also sie können, man sollte nicht erwarten, dass wir den Kostenschub, der sich aus unterschiedlichen Kostentreibern zusammensetzt, sehr stark abdämpfen können.
Herr Tremmel.
Ja, ich würde nur noch kurz ergänzen, Herr Professor Sell. Wir haben natürlich die Medikalisierungs- versus der Kompressionsthese. Mhm. Das heißt, die Alterung wirkt stärker noch auf die Pflegeversicherung als genau. auf die Krankenversicherung. Mhm.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt gucken wir mal, ob es auch Möglichkeiten gibt, im bestehenden System, Gesundheitssystem, Kosten zu dämpfen. Viel verspricht man sich, Frau Göbel, doch immer von der Digitalisierung. Ist das wirklich ein großes Potenzial?
Also aus meiner Sicht ja, aber es geht halt langsamer voran, als wir gedacht haben. Ich glaube, für die Patientenakte haben wir jetzt 20 Jahre oder länger gebraucht. Korrigieren Sie mich, Herr Sell, Sie wissen das womöglich besser. Ich glaube, das ist ein Punkt. Dann muss man, glaube ich, nochmal auch über Zuzahlungen oder Praxisgebühren reden. Die Deutschen gehen doch deutlich häufiger zum Arzt als andere. Und dann gibt es eben offenbar auch Fehlanreize, die dazu führen, dass zu viel operiert wird, zu viel stationär gemacht wird statt ambulant. Und ich denke, an den Punkten kann man durchaus einiges erreichen, wenn die Politik entschlossen ist und da an einem Strang zieht.
Kann man Fehlanreize abstellen, Herr Sell? Geht das?
Also das ist eine lange Geschichte der Versuche, dieses zu tun im Gesundheitswesen. Und wir sprechen ja in der Sozialpolitikforschung immer auch von der Pfadabhängigkeit von Entwicklung. Das heißt, wenn Sie jetzt heute ein Problem erkennen, dann können Sie nicht einfach sagen, oh, wir haben ein Problem, jetzt drehen wir an dieser Schraube und lösen dieses Problem, weil das oft ein Ergebnis von langjährigen auch Unterlassung ist. Also beispielsweise den Aufbau, also man kann Krankenhausstrukturen völlig zu Recht auch konzentrieren, das Leistungsangebot verdichten, kleine Krankenhäuser schließen, aber sie müssen gleichzeitig im Sinne der Patienten und der Versicherten müssen sie auch Alternativen der Versorgung anbieten. Und das hat man in Deutschland in den vergangenen Jahren, da hat man viel Zeit verschenkt, diese alternativen Versorgungsstrukturen aufzubauen. Und das kommt jetzt, wir hatten ja das Thema Demografie, das trifft jetzt im Sinne einer doppelten Demografiefalle. Wir kriegen mehr ältere Menschen, damit auch mehr altersmorbide oder multimorbide Patienten in das System. Und gleichzeitig, weil Frau Göbel darauf hingewiesen hat, völlig zu Recht, auf dem Papier haben wir zu wenig Ambulantisierung. Zugleich müssen wir sehen, dass ein Großteil der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen, dass die jetzt in den nächsten Jahren auch in den Ruhestand gehen und wir dann gerade in der Fläche einen Versorgungsnotstand haben, weil wir es anders als wie in den skandinavischen Ländern oder in Niederlanden oder andere Beispiele nicht genutzt haben, die letzten 20, 30 Jahre auch alternative Anbieter bei den Gesundheitsberufen zu entwickeln, zu professionalisieren und in der Fläche aufzubauen. Und das geht nicht so einfach von heute auf morgen.
Medizinischer Fortschritt, höhere Löhne, viele Betten, viele Operationen und der Effekt der Alterung, das ist die Dinge, die im Gesundheitswesen kostentreiber sind. Das gilt natürlich in gewisser Weise erst recht für die Pflegeversicherung. Mhm. Ja, die Pflegekasse ist im Februar zahlungsunfähig, kam vor ein paar Wochen die Hiobsbotschaft. Gesundheitsminister Lauterbach hat das bestritten, hält das für Panikmache, aber er hat gleichzeitig auch eine grundlegende Reform angekündigt. Frau Göbel, wann kommt die denn?
Angeblich jetzt. Bald, also in den nächsten Wochen, vielleicht in den nächsten Tagen. Wir warten darauf. Er wollte ja eigentlich diese Reform nicht mehr vor der Bundestagswahl machen. Er wollte vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren, aber es sollte kein ernsthafter Entwurf mehr werden. Nachdem er aber im Mai festgestellt hatte, offenbar zu seiner eigenen Überraschung, dass die Zahl der Pflegebedürftigen sprunghaft stärker steigt, als das Ministerium vorausgesagt hat.
Welche oder Überraschung,
prognostiziert
ja.
hat. Ist jetzt der Druck deutlich größer, dass er noch einen Entwurf vorlegt? Der Kanzler hat das auch angemahnt. Insofern denke ich, dass in nächster Zeit wir einen Entwurf sehen werden. Ich bin gespannt.
Ja, derzeit ist der bei 3,4% bei Leuten mit Kindern. Plus 0,2 oder 0,3% müssten draufkommen, so die Schätzung. Herr Sell, ist das eine Zahl, mit der Sie auch rechnen?
Nein, die ist viel zu niedrig. Aha. Also die Finanzierungssituation, also das Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben in der sozialen Pflegeversicherung, wir haben ja noch die private Pflegeversicherung extra, aber die soziale Pflegeversicherung, das Delta ist so groß. Übrigens, es tut mir leid, wieder darauf hinweisen zu müssen, auch durch bewusste politische Entscheidungen, nämlich man hat in der Pflegeversicherung in der Not der Bundeshaushaltsaufstellung für das laufende Jahr und für die Zukunft hat man den schon vorhandenen Bundeszuschuss aus Steuermitteln von 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Jahre 2024 bis 2027 gestrichen. Das hat man der Pflegeversicherung zugeschoben. Und das alles im Zusammenhang mit fundamentalen Entwicklungen im Pflegesystem führt dazu, dass das Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben, wir haben ja schon mehrere Beitragssatzanhebungen in der Pflegeversicherung gesehen in den letzten Jahren, so groß ist, dass nach ernsthafter Schätzung sie für das kommende Jahr eher von plus 0,6% Beitragssatzanstieg ausgehen müssen.
0,6%, das ist natürlich viel mehr als die anderen Prognosen. Aber wie wird sich der Beitrag denn weiterentwickeln, Herr Dremmel? Wir haben 5,2 Millionen Pflegebedürftige jetzt schon. Jährlich kommen über 300.000 dazu. Man schätzt, im Jahr 2050 haben wir 8 Millionen Menschen, die gepflegt werden müssen. Das kann ja bei 3,4% Pflegebeitrag kommen. Bleiben, oder?
Nein, und ich möchte vielleicht doch mal ein Stück weg von den ganzen Zahlen und das größere Bild zeichnen. Wir haben einfach einen Geburtenmangel, der ist nicht neu, sondern der ist vor 30 Jahren letztendlich entstanden, aber mit dem müssen wir jetzt zurechtkommen. Und gleichzeitig haben wir eine Demokratie, in der natürlich das gemacht wird, wofür es die meisten Wählerstimmen gibt. Das heißt, die Älteren sind an der Urne die größte Gruppe. Und in dieser ungünstigen Konstellation müssen jetzt quasi die Lasten des Sozialstaates irgendwie finanziert werden. Und gerecht wäre es natürlich, das zumindest auf Jung und Alt aufzuteilen, anstatt einfach immer nur zu sagen, okay, es fehlt Geld in der Pflegeversicherung, in der Rentenversicherung, dann erhöhen wir den Beitragssatz. Man müsste eigentlich sagen, wenn, sagen wir mal, 2 Milliarden fehlen in der Pflegeversicherung, dann nimmt man 1 Milliarde über eine Beitragssatzerhöhung von den Jüngeren, von den Arbeitenden, aber die andere Milliarde von den Leistungsempfängern. Das wäre eigentlich eine generationengerechte Politik.
Ist sowas denkbar, Herr Sell? Kann man das, sagen wir mal, das Pflegesystem anders finanzieren, indem beide Seiten Beiträge zahlen? Oder ist bei den Rentnern und dann zu Pflegenden irgendwann nichts zu holen?
Also, wenn wir über die Pflegeversicherung und über das darüber hinausgehende Pflegesystem sprechen, dann sollten wir unbedingt zur Kenntnis nehmen, dass wir ja heute schon in dem bestehenden System neben den Beitragszahlungen eine sehr, sehr große Eigenbeteiligung der Betroffenen haben. Wenn Sie den Bereich der stationären Langzeitpflege nehmen, dann ist es so, dass wir im Bundesdurchschnitt bei über 2.800 Euro pro Monat an Zuzahlungen bei Pflegeheimunterbringung reden, teilweise noch über 3.000 und mehr Euro. Also das sind ja gewaltige Beträge, die da lasten auf den Leuten. Also es ist ja nicht so, dass die sich nicht beteiligen. Und eine andere Form von Eigenbeteiligung, die immer nie erwähnt wird, liegt in der Tatsache, dass lediglich 19% der Pflegebedürftigen in unserem Land Gott sei Dank in Pflegeheimen, die sehr teuer sind und sein müssen, untergebracht sind. Die über 80% der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt von ihren Angehörigen. Dort hat man zum Beispiel die Leistung jetzt über Jahre nicht dynamisiert. Die haben einen Realwertverlust gehabt. Und das ganze deutsche Pflegesystem würde innerhalb von Minuten kollabieren, wenn nur 10% der pflegenden Angehörigen Angehörigen sagen würden, ich kann Vater, Mutter oder den Partner nicht mehr pflegen, ich brauche eine stationäre Pflege. Das heißt also, wenn man, glaube ich, man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass sozusagen im bestehenden System schon eine sehr große Eigenbeteiligung geleistet wird, denn die Pflegeversicherung leistet ja nur einen punktuellen Zuschuss für die Kosten. Und jetzt wieder mein Hinweis, eigentlich hätten wir die vergangenen Jahre nutzen müssen, um auf die grundsätzlich ja richtig beschriebene Entwicklung schon uns vorzubereiten, dass wenn die wirklich großen Jahrgänge in die Pflegebedürftigkeit rutschen, und das wird bei den Babyboomern nicht mit 65 sein, sondern mit über 70, mit Anfang 80, dann müssen wir Strukturen haben, wie wir diese Menschen halbwegs menschenwürdig versorgen können. So viel professionelle Pflegekräfte, auch gut bezahlte, werden wir gar nicht haben können. Und wir werden auch nicht Pflegeheimplätze in der Größenordnung haben. Also muss man neue Formen der Betreuung und Versorgung aufbauen. Auch das kann man nicht über Nacht machen. Und da muss man auch am Anfang investieren. Und da werden wir leider wieder Opfer von vergangenen Unterlassungen.
Herr Tremmel.
Ja, es scheint ein Zug des menschlichen Charakters zu sein, dass das, was als soziale Errungenschaft in einem Jahr gilt, im nächsten Jahr schon als Selbstverständlichkeit gesehen wird. Die soziale Pflegeversicherung wurde ja erst 1995 als eigenständiger Zweig eingeführt. Das heißt, vorher war selbstverständlich 100% Eigenbeteiligung. Und jetzt heißt es, ja, es ist viel zu wenig, und was der Staat leistet. Also wir hatten nicht immer eine soziale Pflegeversicherung. Und insofern muss man halt einfach auch fragen, was ist die Aufgaben, die der Staat sich aufbürden kann, kann er tun und wo wird er überfordert?
Aber Herr Tremmel, ein Hinweis darauf, das ist jetzt natürlich ein bisschen verkürzt, nicht wahr? Als 1995 die soziale Pflegeversicherung eingeführt wurde, da wurde sie eingeführt, weil es katastrophale Zustände in der pflegerischen Versorgung, vor allem der stationären, gab durch die Unterfinanzierung und weil natürlich der Staat sich damals auch beteiligt hat, nämlich das war vollständig Aufgabe nach dem Bundessozialhilfegesetz der Sozialämter. Und die Kommunen wurden entlastet durch die Einführung der Pflegeversicherung. Also es ist nicht so,
das stimmt,
dass da vorher keine Finanzierung war. Ne?
Nein, da haben Sie völlig recht, Herr Sell. Aber es hat natürlich dazu beigetragen, dass die Leute, die es vorher ganz selbst finanzieren konnten und auch getan haben, dass die teilweise entlastet wurden durch die gesetzliche Pflegeversicherung. Das heißt, man hat einen Teil der Menschen entlastet. Und auf diese Weise hat man sich eben jetzt das Problem eingehandelt, dass da die Ausgaben eben auch dramatisch steigen werden in nächster Zeit und dass der Druck sehr groß ist, aus dieser Teil-Kaskoversicherung, die also nur einen Teil leistet, womöglich noch eine Voll-Kaskoversicherung zu machen. Und da sehe ich überhaupt nicht, wie man das finanzieren will.
Und wie Sie sagen, Frau Göbel, wenn wir mal schauen, wo das Vermögen in Deutschland altersmäßig verteilt ist, dann sind die 79- bis 83-Jährigen die Gruppe mit dem höchsten Durchschnittsvermögen. Natürlich ist ein Durchschnitt immer trügerisch, wenn Sie zwei Schnitzel haben und nicht null, haben wir auch im Durchschnitt ein Schnitzel. Aber trotzdem könnte man sehr wohl diese Gruppe auch stärker zur Kasse bitten, was aber natürlich nicht passiert.
Teurer Sozialstaat, wer zahlt die Zeche, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Wir haben jetzt über die Pflege ausführlich gesprochen und gestritten und wir haben gesprochen über die Gesundheit und kommen jetzt natürlich zur Mutter aller Probleme, sagen manche, zur Rentenpolitik. Rentenpaket 2 ist in der Vollendung, ist noch längst nicht über die Bühne, wird man sehen, wie das politisch passiert. 48% durchschnittliche Rentenhöhe soll es geben, gemessen am durchschnittlichen Verdienst. Eine Beitragsstabilität. Ein Pakt für Boomer, weil ohne Nachhaltigkeitsfaktor, Herr Tremmel?
Absolut. Also das ist wirklich empörend. Das ist die Aufkündigung des Generationenvertrages in der jetzigen Form durch die Älteren. Wir müssen ja sehen, dass wir in der Rentenformel mit guten Gründen den Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt hatten. Der sollte einfach die demografischen Alterungskosten zwischen Jung und Alt aufteilen. Und mit dem jetzigen Rentenpaket würde dieser Nachhaltigkeitsfaktor abgeschafft, außer Kraft gesetzt. Und das ist einfach dann nicht mehr eine Lastenteilung zwischen Jung und Alt, sondern die Kosten des Eintritts der Babyboomer in den Ruhestand würden dann alleine den Jüngeren aufgebürdet. Ich möchte auch dazu sagen, dass ein sinkendes Netto-Rentenniveau auch unter 48% nicht bedeutet, dass die Renten sinken. Die Zahlbeträge würden trotzdem weiter steigen. Also eine Absenkung der Renten ist sogar gesetzlich ausgeschlossen. Das heißt einfach nur, die Älteren würden etwas weniger bekommen, aber sie würden trotzdem Jahr für Jahr mehr bekommen. Und die Jüngeren würden etwas weniger Beiträge zahlen müssen, wenn man bei dem jetzigen Gesetzesstand bliebe und dieses Rentenpaket 2 nicht umsetzen würde.
Muss der Nachhaltigkeitsfaktor wieder rein, Frau Göbel?
Ja, unbedingt. Also man sollte dieses Paket einfach überhaupt nicht beschließen, dann würde der Faktor weiter greifen und dann hätten wir in der Tat eben diesen Lastenausgleich teilweise zwischen den Generationen. Es ist ja nicht so, dass die Rentenbeitragssätze dann stabil bleiben. Die steigen auch nach geltendem Recht in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich an, es sei denn, wir haben eine ganz außergewöhnlich günstige Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung, dann könnte das besser ausfallen als alles das, was man im Moment prognostiziert. Man sollte aber, glaube ich, nicht den Argumenten von Arbeitsminister Heil zu sehr folgen, der gesagt hat, naja, früher waren die Prognosen auch schon viel dramatischer und es ist alles besser gekommen als gedacht. Ja, es ist besser gekommen, weil wir teilweise Reformen hatten, die für Sparmaßnahmen gesorgt haben und zum Teil, weil die Beschäftigungsentwicklung deutlich besser war als gedacht. Es sind auch mehr Frauen erwerbstätig geworden, die Arbeitszeit hat sich etwas mehr dem Renteneintrittsalter, dem gesetzlichen angenähert und. Das heißt, wir hatten eine sehr gute Entwicklung. Wenn das wieder so kommt, dann können wir in einigen Jahren ja vielleicht auch Entwarnung geben und sagen, wow, alles viel besser gekommen. Aber ich finde es auch skandalös, dass man jetzt an der Schwelle, an der die Babyboomer, 16 Millionen Babyboomer müssen noch in Rente in den nächsten Jahren, diesen Faktor aushebelt, der die Jüngeren vor Überlastung schützen soll. Ich finde, das kann man nicht als soziale Politik verkaufen. Und ich wundere mich über die Sozialdemokraten, die das vorschlagen.
Wie sehen Sie das, Herr Sell?
Also ich habe eine, oder würde gerne ergänzend eine andere Perspektive zumindest zur Diskussion stellen. Zum einen, und da hat Frau Göbel ja zu Recht darauf hingewiesen, müssen wir rückblickend, ist man immer schlauer, zur Kenntnis nehmen, dass die mit demografischen Argumenten schon operierenden sehr negativen Prognosen in der Vergangenheit nicht eingetreten sind. Wir haben seit mehreren Jahren stabil einen Beitragssatz von 18,6% in der Rentenversicherung. Wir hatten schon mal Ende der 2000er Jahre 19,9% Beitragssatz. Also da beißt die Maus keinen Faden ab wieder. Klar, wenn jetzt sehr viele, jeder dritte Erwerbstätige wird bis 2036 Renten altersbedingt in den Rentenbezug gehen. Das ist jetzt eine große Herausforderung. Aber die eigentliche Antwort liegt nicht in der Frage, ob man die Beiträge jetzt automatisch erhöht oder ob man in dem bestehenden System ein bisschen rumfummelt, sondern die entscheidende Lösung liegt im Arbeitsmarktbereich, im vorgelagerten Bereich. Und da gibt es ja durchaus seriöse auch Abschätzungen, was wir machen müssten, neben nicht nur einer Zuwanderung, sondern auch das große Potenzial, was wir haben auf dem Arbeitsmarkt, um diese schwere Zeit zu überbrücken, die kommen wird. Das wäre beispielsweise die Erhöhung der, wenn es uns gelingt, bei den Babys, Boomern, ein, zwei oder drei Jahre länger die Leute im Job zu halten, nicht über negative Drohkulissen, sondern über positive Anreize, dann hätten wir bei der gewaltigen Masse schon sehr, sehr viel gewonnen. Aber ich bitte auch mal darum, deutlich zu machen, worüber wir reden. Wir reden ja nicht nur über sehr hohe Renten, es gibt einige hohe Renten. Wenn Sie, nur mal als eine Zahl, wenn Sie 45 40 lange Jahre lang immer Vollzeit gearbeitet haben und sie haben immer Beiträge gezahlt und sie haben immer das Durchschnittsentgelt verdient, dann kommen sie jetzt zurzeit auf eine Rente brutto von 1.769 Euro und netto nach Abzug Krankenversicherung, Pflegeversicherung sind das 1.565 Euro für so ein langes Erwerbsleben. Und jetzt müssen Sie wissen, das Durchschnittseinkommen in der Rentenversicherung liegt zurzeit bei 3.780 Euro brutto. Das heißt, alle die Millionen Arbeitnehmer, die teilweise ja deutlich weniger im Monat in der Tasche haben, die haben dann auch deutlich niedrigere Renten von 1.000 oder unter 1.000 Euro. Also ich will es einfach nur
dennoch,
mal sagen,
ja, da aber reden dennoch wir ist nicht Altersarmut, über Reichtümer, ne? Dennoch ist Altersarmut in Deutschland bisher Gott sei Dank kein besonders großes Problem.
Nee,
da gibt es andere Gruppen in der Bevölkerung.
Nicht. Das stimmt definitiv nicht.
Wir haben vielleicht kann ich auch kurz noch was sagen. Also es ist vielleicht möglich, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir können es vielleicht schaffen, weniger stark steigende Beitragssätze, insofern weniger Generationenungerechtigkeit und gleichzeitig mehr Solidarität und soziale Gerechtigkeit in dieser schweren Zeit zu erreichen. Und wie? Da hat die Stiftung Generationengerechtigkeit einen Vorschlag gemacht, und zwar durch eine kluge Einführung einer erwerbstätigen Versicherung, die so getimt ist, dass sie genau diesen Babyboomer-Buckel untertunnelt. Die Babyboomer gehen zwischen 2024 und 2042 in Ruhestand und haben dann noch eine Rentenbezugsdauer zwischen 2043 und 2063 im Durchschnitt. Wenn wir jetzt die neu verbeamteten Lehrer, Professoren, auch Professoren und so weiter einbeziehen würden, dann hätten wir für 40 Jahre einen Beitragsaufwachs. Also das ist wie eine Einwanderung von außen, nur dass sie eben einfach in das Rentensystem kommt von innen. Das heißt, diese Beitragsaufwächse würden zwischen 2025 und 2065 passieren und erst danach hätte die Rentenversicherung die ersten Auszahlungen für diese Jahrgänge der neu zu Verbeamtenden zu tun. Das wäre eigentlich eine Untertunnelung des Babyboomerberges.
Also Beamte rein, man könnte auch über Selbstständige reden.
Nicht Beamte, neu zu Verbeamten, also nicht die heutigen Beamten. Das ist immer ganz genau.
Alte Rechte, ist klar, das bleibt dabei. Selbstständige auch, Abgeordnete?
Das ist ja jetzt schon im Arbeitsministerium, das steht im Koalitionsvertrag, das ist das Selbstständige.
Können sowas helfen, Frau Göbel? So eine Idee?
Ich bleibe da skeptisch, weil das ein politischer Kraftakt ist, der mir sehr unwahrscheinlich erscheint. Das heißt, ich glaube, man sollte sich lieber darauf fokussieren, dass man jetzt an den Systemen, die wir nun mal haben und die wir nicht rechtzeitig geändert haben, ich gebe Ihnen zu, wenn man am Reißbrett ein Rentensystem entwerfen würde, dann wäre ich auch dafür, dass da Beamte nicht separat sind. Ich glaube, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass in der gesetzlichen Rentenversicherung die Kosten, die Ausgaben erträglich bleiben für die Jüngeren. Wir könnten noch mal überlegen, ob man das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter erhöht. Und ich würde ein bisschen warnen vor der Idee, dass wir nun sehr schnell größere Arbeitsvolumina in die Beschäftigung kriegen, weil wir haben angefangen auch mit den hohen steigenden Sozialbeiträgen und die werden zum Teil von Steuerentlastungen, also es bleibt weniger netto vom Brutto, auch trotz der Steuerentlastung, die Bundesregierung plant in den nächsten Jahren. Es gibt ganz wenige Gruppen, bei denen vielleicht ein bisschen was hängen bleibt. Mit anderen Worten, es ist nicht so wahnsinnig attraktiv mehr zu arbeiten, wenn unter dem Strich da nicht so viel mehr bei rauskommt. Das heißt, wir sollten uns, glaube ich, jetzt konzentrieren darauf, dass wir den Generationenfaktor nicht aushebeln, dass wir vielleicht doch nochmal das Renteneintrittsalter verändern. Und dann wäre, glaube ich, schon manches gewonnen.
Dann soll ja noch eine Aktienrente aufgebaut werden. Wahrscheinlich zu spät und zu wenig, Herr Dremmel, nehme ich mal an, oder? Das könnte ja auch helfen, die Beiträge zu stabilisieren auf Dauer.
Nein, weil es einfach ein ganz anderes Volumen hat. Also das Rentenpaket 2 ist das teuerste Sozialgesetz dieses Jahrhunderts, voraussichtlich des 21. Jahrhunderts. Das heißt, es geht nach Angaben des Bundesrechnungshofes um eine halbe Billion Euro bis 2045. Und kann das, was im besten Fall eine Rendite des Kapitalmarktes abwirft, eben einfach maximal 1% oder so gegenfinanzieren.
Ja, jetzt haben wir über die Rente gesprochen, über die Pflegeversicherung und über die Gesundheit. Unterschiedliche systemische Herausforderungen, überall wird es teurer werden, wie es aussieht. Das heißt, darf es überhaupt teurer werden? Dürfen die Beiträge steigen? Frau Göbel hat eben nochmal darauf hingewiesen, dass Arbeiten dann sehr unattraktiv werden kann, wenn die Beiträge immer weiter steigen. Andererseits ist man bereit, Leistungen abzusenken. Dann stellt sich immer die Frage, welche Leistungen können abgesenkt werden? Ist es sinnvoll, jetzt noch an einem Kapitalstock zu arbeiten, um die Systeme zu stabilisieren? Wie sieht da, Frau Göbel, fangen wir bei Ihnen an. Wie sieht da Ihre Bilanz oder Ihre Perspektive aus?
An einem Kapitalstock zu arbeiten ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich finde auch die Idee einer Aktienrente möglichst, also quasi die Umwandlung der Riester-Rente, die ja leider aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert hat, in eine Aktienrente, die staatlich bezuschusst wird, finde ich eine gute Idee, auch wenn es ein bisschen dauert, bis das dann vielleicht die nötigen
Belastungen bringt. Vielleicht sollten wir dazu einen erklärenden Satz dazu sagen. Die Reform soll darauf hinauslaufen, dass Leute, die eine Riester-Rente nehmen, wählen können zwischen eher riskanteren und damit renditekräftigeren Variante oder einer konservativen Variante, die ihnen natürlich nicht so viel einbringen würde, aber dafür eine gewisse Sicherheit geben würde. Richtig?
Ja, also ich finde, in die Richtung, in die Richtung sollte es gehen. Und da sollte man auch jetzt nicht zögern, da dran zu gehen. Denn die Riester-Rente, so wie sie im Augenblick ist, ist ja auch nicht befriedigend. Mhm. Damit kann man zumindest perspektivisch etwas erreichen zur Entlastung. Ich glaube, in der Pflegeversicherung muss man gucken, dass man die Leistungen auch wieder ein Stück einfängt und sich überlegt, ob man nicht stärker danach schaut, wer kann die Pflege selber finanzieren und wer nicht. Das kann natürlich, das wird eine schwierige Operation, aber es gibt ja nicht umsonst den Vorwurf, das sei auch eine Erbenschutzversicherung. Und ich glaube, an der Stelle muss man unter Umständen auch ein bisschen nachdenken, wie man das etwas mehr dann doch an der Bedürftigkeit orientieren kann, was da gezahlt wird.
Herr Sell, wie sieht Ihre Perspektive aus? Beiträge gemäßigt steigen lassen und Leistungen so belassen, wie sie sind? In allen Versicherungssystemen? Oder
nein, natürlich nicht. Man muss das alles auf den Prüfstand stellen. Aber diese Wunschvorstellung, die wir in vielen Systemen haben mit Kapitaldeckung, könnte man einen relevanten Beitrag leisten in der jedenfalls absehbar vor uns liegenden Zeit. Das wird sich nicht bewahrheiten. Wir werden das als zusätzliche Sicherungssäule, so wie es ja schon vorgesehen ist, in der betrieblichen Altersvorsorge oder in der privaten Altersvorsorge, da wird man das ausbauen und fördern müssen. Aber die große Aufgabe liegt bei der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung, genauso bei der Pflegeversicherung. Ich möchte nochmal den Punkt machen, wir müssen über eine bessere Lastenaufteilung zwischen der lohnbezogenen Beitragsfinanzierung und einer Steuerfinanzierung sprechen. Gerade wenn es um die auch Weiterentwicklung von Infrastruktur, die wir dringend brauchen, geht. Denn bei der Steuerfinanzierung habe ich eine andere Belastungsgrundlage als bei der gedeckelten Beitragsfinanzierung. Und deswegen glaube ich, es wäre, um nochmal auf den Forscher von Herrn Tremmel zurückzukommen, wirklich, gerade wenn Sie zum Beispiel den Blick in die Nachbarländer werfen, ob das nun Österreich ist, ob das die Schweiz ist, ob das die Niederlande sind, dort haben wir tatsächlich einen stärkeren Mix aus Beitrags- und Steuerfinanzierung. Wir haben zur Verminderung oder Vermeidung von Altersarmut haben wir Grundrentensysteme, die selbstverständlich steuerfinanziert sind. Also was ich damit sagen will, ist, diese Verschiebebahnhöfe, die sollten Sie bitte im Auge behalten, denn die führen dazu, dass wie in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung die Sozialbeiträge ansteigen und durch die Verschiebung der Lasten. Und dann wird das der Sozialversicherung in die Schuhe geschoben und gesagt, die ist also unbezahlbar. Dabei wurde sie und wird sie instrumentalisiert für gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Und das kommt
aber
mir leider zu kurz.
Aber die Rentenversicherung wird ja schon sehr stark aus dem Bundeshaushalt bezuschusst. Und die Krankenversicherung hat auch schon einen steigenden Zuschuss. Die gesetzliche Pflegeversicherung ist in der Tat bisher an der Stelle noch nicht so. Aber Sie sehen ja, was das im Bundeshaushalt anrichtet. Es ist kein Geld für Investitionen da. Also man muss mal überlegen, man greift halt eigentlich immer derselben Generation in die Tasche. Und Insofern muss man, glaube ich, auch bei den Leistungen ansetzen.
Der Bundeszuschuss, nur zur Korrektheit, ist natürlich die Abdeckung nicht versicherungsfremder Leistungen in der Rentenversicherung.
Okay. Jetzt aber, jetzt wollen wir Herr Tremmel noch das Schlusswort geben. Wir sind nämlich gleich zu Ende hier im SWR Kulturforum. Herr Tremmel, kann das, was wir gehört haben, generationengerechte Lösungen geben?
Also ich glaube, wir brauchen wirklich verschiedene Reformen. Es kamen jetzt auch wirklich gute Vorschläge. Und wenn ich nochmal auf das schwedische Modell hinweisen darf, das hat zwar eine kapitalgedeckte Rente, 2%, aber dort zahlen auch alle ein ab 16 Jahre. Vielleicht können wir beides auch in Deutschland hinkriegen.
Teurer Sozialstaat, wer zahlt die Zeche? Darüber haben wir diskutiert in diesem SWR-Kulturforum. Meine Gäste waren Heike Göbel, sie ist verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Professor Dr. Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Koblenz, und Professor Dr. Dr. Jörg Tremmel, lehrt an der Universität Tübingen und vertritt die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Herzlichen Dank für die Diskussion. Mein Name ist Klaus Heinrich.